Ja, lieben, bestimmt habt ihr alle schon einmal gesehen, wenn ein Gärtner einen Baum neu einpflanzt, was er da gewöhnlich tut. Meistens stellt er neben dem Baum, der dort anwachsen soll, wenigstens einen, manchmal auch zwei oder drei Pflöcke gerade in den Boden hinein und bindet den Baum daran fest. Es hat einen Grund. Einen einzigen Grund ist dieser Baum, wenn er anwächst, gerade wächst. Wenn das nicht passiert, kann die Sache wortwörtlich schiefgehen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, das ist viele Jahre her, als ich ein Kind war, bei meiner Oma im Garten, da gab es einen Baum, einen Birnbaum, der wuchs mehr oder weniger horizontal über den Boden. Ich weiß nicht, warum das so war, aber es war so und er war auch schon alt. Da konntest du nichts mehr machen, außer drauf spielen. Für uns Kinder war es eine große Freude, es war keine große Kunst, da hochzukommen auf diesen Baum, weil er einfach wirklich so, vielleicht so ein Stück über den Boden wuchs und einfach quer dahin vegetierte. Da hat man es entweder früh vergessen, ihn an einen Pflock zu binden oder aus welchem Grund auch immer, aber als er alt war, konnte man eigentlich nichts mehr dran verändern. Er war, der blieb schief. Wir hatten letzten Sonntagabend eine Predigt gehört, wo uns Nathanael erklärt hat, wer wir als Christen sind. Und er hat uns erklärt und von Gottes Wort her erklärt, wir sind in gewisser Weise Jünger Jesu, die Jesus nachfolgen. Aber ich denke, es gibt noch etwas, was vielleicht noch gewichtiger ist, sogar als das. Wir sind Kinder Gottes. Und das sagt die Heilige Schrift über uns. Wir dürfen Gott Vater nennen. Wir sind seine Kinder. Und Gott, der Vater, er hat ein geistliches Interesse an uns. Er hat ein Interesse daran, dass wir, wenn wir sozusagen im Vergleich mit diesem Baum, wenn wir im Glauben leben und wachsen, dass wir nicht irgendwie wachsen und dann am Ende schief rauskommen, sondern er möchte, dass wir gerade wachsen, so wie er es möchte. Und dann spricht die Heilige Schrift oft davon, dass Gott unser Vater ist, der uns erzieht, wie ein Vater, der uns nicht einfach so vor sich hin wachsen lässt, sondern er erzieht uns, wie ein Vater seinen Sohn erzieht. Und er möchte dafür sorgen, dass wir gerade heranwachsen und nicht irgendwie in eine falsche Richtung abdriften. Und eine solche Stelle wollen wir uns heute im Buch der Sprüche miteinander ansehen. Es ist zwar schon eine Weile her, dass wir das letzte Mal getan haben, aber die nächsten Verse, die heute dran sind, die sprechen davon. Im dritten Kapitel im Buch der Sprüche, die Verse 11 und 12. Dort spricht Gott in seinem Wort zu uns: Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht und lass dich nicht verdrießen seine Mahnung, denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Eigentlich eine sehr klare Stelle, wo man sehr schnell versteht, worum es geht. Es geht darum, dass Gott, der Vater, seine Kinder erzieht. Gott erzieht seine Kinder. Und ich denke, es gibt drei Dinge, die wir hier in diesen beiden Versen lernen können, die wir herausgreifen wollen. Gott erzieht dich. Gott liebt dich und Gott heiligt dich. Als erstes, Gott erzieht dich. Ist vielleicht schon einige Jahre her, aber da gab es mal einen Werbeslogan, der mir bis heute im Ohr ist, wie es manche solche Werbeslogan eben so haben, die sind sehr eingängig. So ein Lied, das da unterlegt war mit dem Text: Du darfst so bleiben, wie du bist. Du darfst so bleiben, wie du bist. Ein Motto, das spricht viele Menschen an, weil sie gerne bleiben wollen, wie sie eben sind. Und sie gerne das tun möchten, was ihnen gerade einfällt. Ich glaube, das ist etwas, was unserer menschlichen Natur sehr nahe kommt. Wir möchten gerne unsere eigenen Herren sein. Wir wollen uns nicht von irgendjemandem reinreden lassen. Wir wollen unsere eigenen Entscheidungen treffen, unsere eigenen Wege gehen. Wir wollen das tun, was wir eben gerne möchten. Wer soll mir da schon etwas reinreden? Ich bin mein eigener Herr. Doch wenn Gott uns erlöst hat und uns zu seinen Kindern gemacht hat, dann lässt Gott uns nicht mehr einfach unsere eigenen Wege gehen und uns unser eigenes, eigensinniges Leben führen. Gott ist es daran gelegen, dass es eben nicht dabei bleibt, dass du so bleibst, wie du bist, sondern er möchte dich wie ein Vater seinen Sohn erziehen, heißt es hier. Die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht, lass dich nicht verdrießen, seine Mahnung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Und tatsächlich zeigt sich unsere Verdorbenheit auf der einen Seite und Gottes gnädige Erneuerung nirgends so deutlich wie dort, wo Gott der Vater uns erzieht. Und wir brauchen das. Wir brauchen diese Erziehung von Gott in unserem Leben wie unser tägliches Brot. Als Kinder Gottes sind wir nämlich in dieser Welt oder als Kinder Gottes sind wir auch immer noch in diesem Leib und in diesem Fleisch Kinder Adams. Kinder, die Menschen, die einfach in Sünde zur Welt kommen und es haftet uns an. Wir haben immer noch diese Neigungen in uns, die uns von Natur mitgegeben sind, wo wir gerne unabhängig sein möchten, wo wir eigensinnig sind, wo wir stolz sind, wo wir das tun möchten, was uns einfällt, wo wir selbst nach Unabhängigkeit von Gott streben, manchmal unsere eigensinnigen Wege vielleicht sogar so verdreht erklären, als ob sie richtig seien, wo wir eigentlich genau wissen, sie sind falsch. Und Gott gefällt das nicht. Gott erzieht uns. Und dabei brauchen wir auch ganz, ganz dringend Gottes Gnade, dass wir seine Erziehung richtig aufnehmen. Und dazu müssen wir den richtigen Zugang finden, dass wir das auch richtig wahrnehmen, was Gott uns eigentlich beibringen möchte. Und dass wir das nicht in irgendeinen falschen Hals bekommen oder falsch darauf reagieren. Zwei Dinge sind hier da auch angesprochen. Es gibt die eine Seite, dass wir eigentlich so sagen, naja, mir doch egal, Gott zeigt mir eigentlich ganz deutlich im Leben etwas, aber wir wehren uns dagegen. Ja, das heißt hier, verwirf nicht die Zucht des Herrn, ja, lass sie an dich ran, ja, verweigere dich nicht, verschließe dich nicht gegenüber dem, was Gott dir zu sagen hat. Begegne Gott nicht mit Gleichgültigkeit, wenn er dich erzieht. Und auf der anderen Seite spricht Gottes Wort hier davon, lass dich nicht verdrießen. Das ist vielleicht ein bisschen ein altmodisches Wort, aber ja, manche reagieren dann auch dann da drauf und sagen, ach ja, dann wird das ja alles eh nichts. Und sind ganz niedergeschlagen und irgendwie deprimiert und wenn sie merken, Gott nimmt sie in die Schule und sind dann ganz niedergeschlagen. Aber beides, heißt es hier, sind falsche Reaktionen. Sehr häufig passiert es nämlich, dass wenn wir uns auf der einen Seite von dem einen Irrtum abwenden, auf der anderen Seite oft nochmal ein anderer wartet, der genauso gefährlich ist oder vielleicht sogar gefährlicher. Wie ein Mann, der so an einem steilen Abhang entlang geht und auf der einen Seite merkt, da wird's gefährlich. Da halte ich mich schön weit weg und an der anderen Seite geht's entweder genauso runter oder ist vielleicht eine Felswand, wo er dagegen läuft oder was auch immer. Ja, also das ist sowas, wo man zusehen muss, dass man genau den richtigen Weg sieht, den uns auch Gott weisen möchte, nämlich den Weg, das auch richtig aufzunehmen. So möchte Gott uns erziehen und er möchte uns davor bewahren, dass wir auf der einen oder anderen Seite auch in die falsche Richtung laufen und er will verhindern, dass wir durch unsere Sünde verkrümmt letztendlich so ein jämmerliches Dasein fristen, wie im Bild gesprochen, dieser Birnbaum, der da irgendwo so schepp über den Boden wächst. Und davon möchte uns Gott befreien. Er möchte, dass wir tatsächlich ein Leben zu seiner Ehre führen können. Und das wird manchmal nicht angenehm sein, manchmal sogar schmerzhaft, weil wir uns oft so von unserem natürlichen Stolz und unserer natürlichen Neigung auch nicht so gerne korrigieren lassen. Wir haben manchmal schon so vielleicht in unserem Denken, in unserem Leben so eine feste Überzeugung und denken, das sei richtig und Gott möchte uns zeigen, nee, das ist gerade nicht das, was gut ist für dich. Und dann spüren wir das mitunter auch deutlich. Und besonders dann, wenn wir so aufhören, die zarte Stimme des Vaters zu hören. Wenn unser Gewissen vielleicht anfängt, an manchen Stellen so abzustumpfen. Wenn wir nicht mehr auf diese leisen Töne Gottes reagieren, dann wird Gott mitunter zu Mitteln greifen, die auch unangenehm sind. Mittel, die uns das Leben manchmal auch etwas schwierig machen. David beschreibt es einmal im 39. Psalm. In Versen 11 und 12, er sagt dort, nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Strafst du einen Mann mit Züchtigungen wegen seiner Schuld, so lässt du seine Schönheit wie eine Motte zergehen. Nur ein Hauch sind alle Menschen. Und das ist mitunter eben nicht so angenehm. Ich glaube, wir können uns das ganz gut vorstellen, wie das so ist. Im alltäglichen Leben ist es ja manchmal auch nicht anders, wenn wir unsere Kinder erziehen. Ja, da ist es so, es ist vielleicht gerade heute mal ein bisschen aufgetaut, aber gerade so bei diesen Wintertagen, man geht vielleicht irgendwo schön spazieren, man kommt an einem Gewässer vorbei, sei es ein kleiner Teich oder ein kleines Bächlein, das schön zugefroren ist, und die Kinder haben Freude, dass sie da aufs Eis gehen, aber du weißt genau, so richtig dick ist es nicht, vielleicht brechen sie ein, es ist nicht ungefährlich, und du sagst, komm, bleib weg. Aber die Kinder, so eigensinnig wie sie sind, laufen vielleicht gerade da trotzdem dahin und dann versuchst du es mit einer Stimme lauter. Bleib weg! Vorsicht! Und wenn das Kind dann immer noch nicht reagiert und du um die Gefahr weißt, in die es sich begibt, dann wirst du nicht sagen, ich habe es versucht. Sondern du wirst dein Kind mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen, davon abhalten, dass es aufs Eis geht, weil es eben gefährlich ist, weil es einbrechen könnte. Ja? Und ähnlich wird auch der Herr das tun, wenn er zu dir spricht in deinem Gewissen, dir schon deutlich macht, hier, Vorsicht, du begibst dich hier auf einen falschen Weg, lass das. Und wenn diese zarte Stimme des Herrn bei dir nicht mehr anschlägt, dann wird er früher oder später zu anderen Mitteln greifen und wie David das in diesem Psalm beschreibt, dann vergehst du unter Gottes väterliche Hand deine Schönheit wie eine Motte. Und so ist es eine Aufgabe, der wir uns stellen sollten und müssen, auch als Kinder Gottes. Wenn wir dem entgehen wollen, dann lasst uns erstmal bereitwillig unter die väterliche Hand Gottes begeben. Er meint das gut mit uns. Er will uns erziehen. Lass dich von Gott erziehen. Und da ist es unsere erste Aufgabe, dass wir darauf Acht haben. Was möchte Gott mir eigentlich sagen? Was möchte Gott mir mitteilen? Hören wir auf Gottes zarte Stimme der Ermahnung. Lass uns ein zartes Gewissen haben, das auch bei Kleinigkeiten anspringt und nicht sagt, ist doch egal, es ist nicht so schlimm. Sondern dass wir wirklich mit Aufmerksamkeit auch in unserem Leben das hören, was Gott uns weist. Und da sind wir vielleicht, und da muss sich jeder selbst prüfen, manchmal viel zu schnell dabei, Gottes Weisung leicht und schnell beiseite zu schieben. Wir werden hier gemahnt, die Zucht des Herrn, mein Sohn, verwirf nicht. Gott möchte dich zurechtbringen. Und nicht nur Gottlose missachten Gottes Weisung. Es wäre fatal zu denken, dass wir als Kinder Gottes damit keine Probleme haben. Auch Kinder Gottes legen sehr oft eine auflehnende Haltung an den Tag, ohne darauf zu achten, ob das, was wir tun, dem Herrn gefällt oder nicht. Und dabei ist Gottes väterliche Erziehung an eine Segensverheißung geknüpft. Hört mal, in Hiob Kapitel 5, Vers 17, siehe, glücklich ist der Mensch. Wer wäre nicht glücklich gerne? Ja, jeder von uns. Das ist eine großartige Segensverheißung. Glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. So verwirft er nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Es ist ein Segen Gottes. Und ihr kennt alle aus Hebräer 12, wo ja auch diese Verse zitiert werden, dort in Vers 6. Wen der Herr liebt, den züchtigt. Er erschlägt jeden Sohn, den er aufnimmt. Es ist ein Segen, dass Gott uns nicht einfach irgendwie machen lässt, sondern dass er uns seinen Weg weisen möchte. Wenn du Gottes Weisung, wenn du seine Erziehung, wenn du seine Wegweisung in deinem Leben erfährst, dann bist du ein glücklicher Mensch, sagt Gottes Wort. Du darfst auch wissen, ich bin ein Kind Gottes. Gott lässt mich nicht in meiner Sünde einfach irgendwie vor mich hinleben. Gott hat mich lieb. Er ist mein Vater und er meint es gut. Aber wenn du dich dagegen auflehnst, gegen seine liebevolle väterliche Erziehung und rebellierst, dann kannst du das auch umkehren. Dann wirst du eben kein glücklicher Mensch sein. Und solange du nicht willig und sanftmütig dich unter die väterliche Hand beugst, wirst du Gottes Segen nicht erfahren können. Gott kann dich nicht segnen, wenn du in Rebellion und Auflehnung gegen seine Weisung lebst. Wir kennen alle dieses große Beispiel von König David, der sich so klar gegen Gottes Wort aufgelehnt hat, der die Ehe gebrochen hat mit Bathseba, der dafür gesorgt hat, dass Uriah ermordet wurde. Aber er lebt offensichtlich monatelang in einer Trug- und Scheinwelt, wo er versucht hat, diese Sünde unter den Teppich zu kehren, zu kaschieren, wegzudrücken, wegzuerklären, was auch immer. Er ist nicht bereit, seine Sünde offen zu bekennen. Er ist nicht bereit, Buße zu tun. Aber in dieser Zeit erfährt er alles andere als Glück, alles andere als den Segen Gottes. Er bezeugt das. Welch eine furchtbare Seelenqual er in dieser Zeit eigentlich durchleben muss. Wir finden das in dem 32. Psalm. Dort schreibt er in Vers 3 und Vers 4: Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Schreien den ganzen Tag, denn Tag und Nacht lastete er auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Er hatte keinen Segen. Er hatte alles versucht, seine Sünde irgendwie wegzuerklären und niedrig zu halten, aber es dauert monatelang, wo er in dieser Rebellion gegen Gott lebt und keinen Segen Gottes erfahren kann. Gott erzieht dich. Und das ist die erste Mahnung, die wir hier mitnehmen sollten. Höre darauf, was er dir zu sagen hat und beuge dich willig unter seine mächtige Hand und wehre dich nicht dagegen. Ich bin gewiss, auch bei David hat Gott nicht erst mit Nathan ihm gezeigt, ja, das ist falsch, was du tust. David hatte ein Gewissen. David kannte Gottes Gesetz. David kannte Gottes Wort. Aber er wollte es nicht hören. Er wollte es nicht befolgen. Das ist die eine Reaktion, die uns, vor der wir hier gewarnt werden. Dass wir uns auflehnen gegen Gottes Erziehung und uns wehren. Lass dich erziehen. Die andere, lass dich nicht entmutigen, wenn Gott dich erzieht. Lass dich nicht entmutigen. Das ist eine andere Gefahr. Auch eine Gefahr, auf die wir ebenso Acht haben müssen. Auf der einen Seite, dass wir eben uns gegen Gottes Erziehung wehren, auf der anderen Seite, dass wir uns durch Gottes väterliche Erziehung entmutigen lassen. Während die einen die Zucht des Herrn leichtfertig missachten und verachten, verschmachten die andere unter ihrer Last. Wie es hier heißt, lass dich nicht verdrießen seiner Mahnung. Auch diese Seite finden wir in Gottes Wort beschrieben. Noch einmal im Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 5, dort wird dieser Vers eben zitiert: Mein Sohn, schätze nicht gering des Herrn Züchtigung und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst, heißt es dort. Ermatte nicht oder lass dich nicht verdrießen, heißt es eben hier. Oder im Psalm 39, Vers 11, nimm von mir deine Plage, vom Streit deiner Hand gegen mich vergehe ich. Ja, ich fühle mich elend, ich ermatte, ich bin niedergeschlagen. Gott erzieht dich als sein Kind. Aber manche lassen dann eben diese, statt dass sie diese väterliche Erziehung bereitwillig annehmen, sich von seiner Ermahnung, von seiner Zurechtweisung niederdrücken, sind niedergeschlagen, sind verzagt, sind deprimiert und verstehen gar nicht, was will Gott eigentlich mit mir? Warum muss ich das erleiden? Und das ist sehr interessant. Gerade diese Seite finden wir auch bei einigen dieser Psalmbeter, die diese Reaktion offensichtlich auch durchlebt haben, sehr, sehr klar und schön beschrieben. Diese Verzweiflung. Ja, was will Gott eigentlich mit mir? Wie soll das überhaupt sein? Was möchte er? Psalm 73, Vers 14. Doch wurde ich geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Ich werde so niedergedrückt. Oder im Psalm 77, Vers 8 bis 11. Wird der Herr auf ewig verwerfen und künftig keine Gunst mehr erweisen? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Hat das Wort aufgehört von Generation zu Generation? Hat Gott vergessen, gnädig zu sein? Hat er im Zorn verschlossen seine Erbarmungen? Da sprach ich, das ist mein Schmerz, dass sich die Rechte des Höchsten geändert hat. Ja, manche sind so verzweifelt, wie hier dieser Psalmbeter. Die sagen, hat Gott sich geändert? Meint es Gott gar nicht mehr gut mit mir, nur weil er es anders meint, als wir es für gut finden? Widersetze dich und erwehre dich diesen harten Gedanken gegenüber Gott, die Gott entehren. Gedanken, die auch großen Männern Gottes nicht fremd waren. Ich denke, das finden wir auch immer wieder in Gottes Wort beschrieben. Und das ist auch so schön, weil wir sehen, hier sind keine Superheiligen. Auch die hatten exakt die gleichen Probleme, wie wir sie durchleben. Wie verzweifelt, wie untröstlich war ein Jakob in seiner Situation. Und hört, was er zu seinen Söhnen sagt. Ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr und Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin wollt ihr mir wegnehmen. Das alles kommt über mich. Wie niedergeschlagen ist er. Oder denkt an Gideon, diesen großen Retter Israels. In seinen Worten hören wir aber auch die blanke Verzweiflung in Richter 6, Vers 13. Bitte, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat er uns dann das alles getroffen? Wo sind all seine Wunder, von denen uns die Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen, jetzt aber hat uns der Herr verworfen und in die Hand Midians gegeben. Wo ist Gott? So verzweifelt ist Gideon. Sagt hier, seht, wie es uns geht. Oder denkt auch an den Trotz Jonas, der so unübersehbar klar von Gott seine Wege geführt wurde. Und wie trotzig, wie eigensinnig, wie rebellisch, wie undankbar reagiert er auf Gottes Werk in seinem Leben. Am Ende des Buches heißt es, dass Gott zu ihm spricht, ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagt, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Er will es einfach nicht wahrhaben. Er ist zornig in dem Fall, ja, aber auch eine ganz falsche Reaktion auf das, was Gott eigentlich in seinem Leben getan hat und wie er die Stadt Ninive vor dem Untergang bewahrt hat. Und diese bitteren Gedanken, sie sind verderblich. Vielleicht sind auch wir vielleicht geneigt, manchmal das Handeln Gottes, des Vaters mit uns falsch zu deuten. Und wie verzagt waren selbst große Männer Gottes. Noch einmal David in einer etwas früheren Zeit, als er mit Saul in diesem großen Konflikt war. Da lesen wir im ersten Buch Samuel in Kapitel 27, im ersten Vers, wo David auch so völlig verzweifelt war und keinen Ausweg mehr sieht. Und er sagt in seinem Herzen, nun werde ich doch eines Tages durch die Hand Sauls umkommen. Es gibt nichts Besseres für mich, als eiligst in das Land der Philister zu entrinnen. Dann wird Saul von mir ablassen, mich weiter im ganzen Gebiet Israels zu suchen und ich werde seiner Hand entrinnen. Ja, all die Verheißung Gottes, die ich irgendwo gekriegt habe, habe ich völlig vergessen. Sicher wird mich Saul irgendwann schnappen. Also ich gehe lieber zu den Philistern, ich nehme mein Leben selbst in die Hand. Von Gott keine Spur und von dem Vertrauen darauf, dass der Herr ihn bewahrt, was er ja sonst sehr oft an den Tag gelegt hat. Er ist verzweifelt. Er sieht keinen anderen Ausweg mehr, als zu den Philistern zu gehen. Oder vielleicht noch plastischer, denkt mal an Elia, wie er auf dem Karmel die Baalspropheten in dieser wunderbaren Weise in den Schatten stellt und ihnen zeigt, es gibt nur einen Gott, den wahren Gott. Und die Baalspriester müssen erkennen, dass sie wirklich einem Götzen nachlaufen und sie werden dann gerichtet für ihren Götzendienst. Aber es dauert nicht lange und dann ist Elia nach diesem herrlichen Glaubenssieg und diesem wunderbaren Zeugnis für ganz Israel so niedergeschlagen und so total am Ende, dass wir in 1. Könige 19, Vers 4 lesen, er selbst ging in die Wüste eine Tagesreise weit und kam und ließ sich unter einem einzelnen Ginsterstrauch nieder. Da wünschte er sich, sterben zu können. Und er sagte, es ist genug. Nun, Herr, nimm mein Leben hin, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Ich will sterben. So niedergedrückt. Was für eine Depression. Und das nach diesem Sieg, und bloß weil Isabel irgendetwas gesagt hat, kann Gott mit Isabel nicht fertig werden, aber Elia, ihn trifft es hier in diesem Moment so sehr, So reagiert er, ja, und er ist niedergedrückt und niedergeschlagen und verzweifelt. Und das finden wir auch bei Hiob, den wir auch in der stillen Zeit die meisten von uns lesen, denke ich im Moment, und bei Jeremia, die auch diese Erfahrung machen, dass sie so niedergeschlagen sind mit dem, was Gott in ihrem Leben tut. Und wie vielleicht vergessen wir in dieser Schwermut unsere eigentlichen Pflichten und begnügen uns dann auch mit unserem Selbstmitleid und sind einfach so niedergeschlagen wie dieser Elia, der dann da sitzt und sagt, ich will gar nicht mehr leben. Wie leicht vergessen wir dann selbst unseren Titel und das Vorrecht, von Gott als seine Kinder adoptiert worden zu sein. Du bist ein Kind Gottes, ein Kind des Höchsten. Was für eine Ehre, was für ein Vorrecht. Habt ihr diese Ermahnung vergessen, die zu euch als zu Söhnen spricht? Ihr seid Söhne Gottes. Das, was euch widerfährt, das ist Gottes Weg mit euch, der es gut meint. Mein Sohn, schätze nicht gering die Züchtigung des Herrn und ermatte nicht, wenn du von ihm gestraft wirst. Wir vergessen das. Und dann kommt es vor, dass wir uns dann sogar weigern, mit der Hoffnung, die auf uns wartet, getröstet zu werden. Hört noch einmal diesen verzweifelten Beter im Psalm 77, dort in Vers 3. Am Tag meiner Bedrängnis suchte ich den Herrn. Meine Hand war des Nachts ausgestreckt und ließ nicht ab. Und dann heißt es, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Was für eine Verzweiflung. Und doch hat Gott nur Gutes mit uns im Sinn. Mit uns als seinen Kindern. Vergiss das nicht. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und dieser Psalmbeter sagt, meine Seele weigerte sich, getröstet zu werden. Wir wollen gar nicht mehr sehen, dass Gott es gut mit uns meint. Hüten wir uns vor diesen beiden Gefahren. Auf der einen Seite uns aufzulehnen und Gottes Erziehung abzulehnen und zu verweigern, dass wir uns davor verschließen. Und aber auf der anderen Seite auch, dass wir diese Erziehung nur in einer Niedergeschlagenheit aufnehmen und darunter völlig verzweifeln. Gott erzieht dich. Lass dich von Gott erziehen und lass dich nicht entmutigen. Denn das zweite, Gott liebt dich. Lass uns darüber einen Augenblick nachdenken. Was motiviert Gott überhaupt, Menschen wie dich und mich zu erziehen? Was motiviert Gott? Warum tut er das? Statt dass wir uns von der Zucht des, dass wir die Zucht des Herrn verwerfen oder uns von ihr verdrießen lassen, sollten wir es vielmehr als eine besondere Ehre betrachten, dass Gott uns erzieht. Wir sollten uns daran erinnern, dass wir so von unserem Vater erzogen werden und als seine Söhne behandelt werden, wie es hier in Vers 12 heißt. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Gott erzieht uns, weil er uns liebt. Gott hat dich gern, heißt es hier. Gott mag dich. Deshalb erzieht er dich. Er meint es gut mit dir. Es ist diese Liebe, diese unbegreifliche Liebe des Vaters, die ihn auch motiviert hat, uns überhaupt zu erlösen. Ihr alle kennt diesen Vers aus Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Oder Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass er Christus, als wir noch Sünder waren, für uns, dass Christus für uns gestorben ist. Das hat Gott motiviert. Von Ewigkeit hat er Menschen erwählt. Aus Liebe. Nicht, weil die irgendetwas mitgebracht haben, sondern weil er uns liebt. Wir können es nicht verstehen. Es gibt keinen Grund und Anlass in uns. Es ist Gottes freie Liebe zu Sündern. Wie dir und mir. Und er hat alles gegeben. Er hat seinen einzigen Sohn ans Kreuz gegeben, damit ihn diese Strafe trifft, wie wir es vorhin gelesen haben. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir seine Kinder werden, damit wir Vergebung haben für unsere Sünde. Gott hat es getan aus Liebe zu uns. Er hätte jedes Recht gehabt, jeden von uns, jeden Menschen, der auf dieser Welt lebt, zu verdammen auf ewig. Aber er tut es nicht. Er hat einige aus unverdienter Liebe erwählt und durch seinen eigenen Tod am Kreuz erlöst. Was für eine unverdiente Gnade und was für eine unbegreifliche Liebe. Und diese Liebe ist es, die Gott motiviert, uns dann eben nicht zu lassen, wie wir sind. Und nicht diesem Slogan zu folgen, du darfst so bleiben, wie du bist. Nein, er ist, wenn du sein Kind bist, dein Vater. Und er sieht zu, dass er dich erzieht, weil er dich liebt. Und als seine erlösten Kinder lässt Gott uns eben nicht so bleiben, wie wir sind. Er erzieht uns, weil er uns liebt. Er hat uns gern, heißt es hier. Er mag uns. Und so nimmt Gottes Züchtigung auch mit Wohlwollen an. Du darfst wissen, Gott meint es gut mit dir. Und was er tut mit dir, ist nicht, um dich zu ärgern oder irgendetwas Schlechtes für dich zu wollen. Nein, Gott meint es gut, er liebt dich. Und Micha hat es in wunderbarer Weise getan. Hört mal, was wir bei ihm lesen in dem Propheten Micha in Kapitel 7, Vers 9. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt. Bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen an das Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Er hat diese Hoffnung gesehen. Er weiß, okay, was ich jetzt hier erfahren muss, es ist mehr als unangenehm. Es ist Gottes Züchtigung in meinem Leben. Aber er beugt sich bereitwillig unter die Hand des Vaters und verliert nicht die Hoffnung. Ganz im Gegenteil, er ist zuversichtlich, dass Gott es gut mit ihm meint und ihn aus dieser schweren, leidvollen Notsituation, in die er ihn hineingebracht hat, auch wieder hinausführen wird ans Licht, wie es hier heißt. Und statt verdrießlich zu sein, ergreife diese züchtigende, erziehende Hand des Vaters und ergieße deine Seele in seinen Schoß. Wir können uns ein Vorbild nehmen an Hannah, an der Mutter Samuels. Ja, sie hat es auch so leidvoll erfahren und wie niedergeschlagen war sie, weil sie keine Kinder hatte. Und sie betet zum Herrn in 1. Samuel Kapitel 1, Vers 10 und 11. Das heißt dort, sie war in ihrer Seele verbittert. Und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr, der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd deinen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen, ein Nazirea-Gelübde für ihren Sohn, wenn ihm der Herr ihr den schenken wird. Sie ist verbittert, als sie vor den Herrn kommt, aber sie schüttet ihr Herz vor ihm aus und sie wirft sich ganz auf den Herrn und in diesem völligen Gottvertrauen hört Gott auch ihr flehentliches Gebet. Und innerhalb eines Jahres hat der Herr ihr ein Kind geschenkt, den Samuel, den sie dann auch eben dem Gelübde gemäß dann hinterher in die Stiftshütte gebracht hat. Und dabei bleibt es nicht. Später bekommt sie noch 3 weitere Söhne und 2 weitere Töchter. Der Herr hat sie gesegnet. Sie hat sich dem Herrn ergeben. Sie ist nicht in dieser Verbitterung geblieben und in dieser Niedergeschlagenheit geblieben, sondern sie ist zum Herrn geflohen und hat sich ganz auf ihn geworfen. Küsse dankbar die Rute, mit der du gezüchtigt wirst. Petrus sagt das im ersten Brief in Kapitel 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhört zur rechten Zeit. Erkenne es an. Das, was Gott mit dir tut, dass es dazu dient, dass du Demut vor ihm einnimmst, dass du gedemütigt wirst vor ihm. Aber dass es auch einen Segen mit sich bringt. Wenn Gott uns in seiner Liebe erzieht, das ist manchmal sehr, sehr unangenehm, weil es gar nicht dem entspricht, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir uns erziehen lassen, wenn wir uns vor ihm demütigen, dann haben wir einen großen Gewinn davon, denn er meint es gut mit uns. Er liebt uns. Er mag uns. Wie wunderbar wird es in dem 119. Psalm besungen, in Vers 67 bis 71. Bevor ich gedemütigt wurde, irrte ich. Jetzt aber halte ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Lehre mich deine Ordnungen. Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet. Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen. Ihr Herz ist unempfindlich geworden wie Fett. Ich habe meine Lust an deinem Gesetz. Es war gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Können wir das mitbeten? Gott meint das gut mit dir, denn er liebt dich. Er erzieht dich wie ein Vater seinen Sohn, den er gern hat. Und erwarte einen großen Segen durch die Gnade, die dich erhält. Und es wird Zeit der Anfechtung kommen. Es wird Zeit geben, in denen der Herr dir Dinge ins Leben bringt, die du nicht gerne erlebst. Aber du darfst wissen, der Herr meint es gut mit dir und er erzieht dich. Und es dient dazu, dass er verherrlicht wird und du den Platz einnimmst vor ihm, der dir gebührt, deine Demut und Niedrigkeit. Und ich finde es auch besonders klar in diesem, was Paulus aus seinem Leben erzählt, wie der Herr diese erzieherische Hand in sein Leben bringt. Das lesen wir in dem 2. Korintherbrief im 12. Kapitel, in Vers 7 bis 10 lese ich euch vor, auch wegen der außerordentlichen der Offenbarungen darum, damit ich mich nicht überhebe, also damit ich demütig bin, werde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Und dessentwillen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in den Schwachen zur Vollendung. Nun sagt er sehr gerne, will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Was für ein herrliches Zeugnis, wie er das begriffen hat, was Gott in seinem Leben möchte mit diesen furchtbaren Dingen, die er erleben musste. Nichts Schönes dabei. Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, Ängsten um Christi willen. Aber er sagt, das ist so gut für mich. Es ist das, wo mich Gott in dem Platz bringt. Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, weil es ihn verherrlicht. Und seine Gnade genügt mir. Und an der Züchtigung durch den Herrn kann man dann auch tatsächlich erkennen, ob man selbst ein Kind Gottes ist. Was ihr erduldet, ist zur Züchtigung, Gott behandelt euch als Söhne, heißt es im Hebräerbrief im 12. Kapitel. Denn ist der ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, deren alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Söhne. Wenn wir Kinder Gottes sind, haben wir eigentlich auch nichts anderes zu erwarten, als dass Gott uns eben nicht einfach machen lässt, sondern uns züchtigt, uns erzieht und seinen Weg weist. Und Jesus selbst sagt das in Offenbarung 3, Vers 19. Es ist ein Wort des Herrn. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Wer von uns kann sagen, dass er das nicht braucht? Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tue Buße. Das ist exakt das, was auch hier in dem 12. Vers bezeugt wird. Wen der Herr liebt, den züchtigt er wie ein Vater den Sohn, den er gern hat. Seine Züchtigung ist eine liebevolle, väterliche, eine Züchtigung, die nicht einfach willkürlich ist, nicht die eines Schullehrers und schon gar nicht die eines Gefängniswärters. Er züchtigt seine Kinder nicht wie Kriminelle, sondern als solche, die er begnadigt hat, mit denen er es gut meint. Und er züchtigt auch nicht nach irgendeinem unberechenbaren Gutdünken, wie es einem irdischen Vater passieren kann. Wir sind fehlbare Menschen, auch die Väter. Diesen Hinweis finden wir auch in Hebräer 12. Gott erzieht mit Weisheit, erzieht mit Liebe und er will uns Gutes tun. Ich werde meine Freude an ihnen haben, ihnen Gutes zu tun, sagt er in Jeremia 32. Gott meint es gut mit uns. Doch ist ihm als liebenden Vater eben daran gelegen, dass wir als seine Kinder nicht zugrunde gehen, dass wir nicht auf falsche Wege kommen, so weist er uns zurecht und er will damit verhindern, dass wir eben irgendwie so krumm und schepp über den Boden dahin wachsen und vegetieren, wie dieser Birnbaum, von dem ich eingangs erzählt habe, an dem man dann irgendwann auch nichts mehr ändern konnte. Gott ist ein sehr guter Vater. Er greift sehr frühzeitig ein, sehr liebevoll, mit väterlicher Liebe. Und von diese Erziehung lesen wir auch in Sprüche 13, 24. Wer seine Rute schont, hasst seinen Sohn, aber wer ihn lieb hat, züchtigt ihn bei Zeiten. Und so tut es auch der Herr. Er tut es bei Zeiten und nicht erst, wenn alles zu spät ist. Oder in 5. Mose 8, Vers 5. Erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Gott tut das rechtzeitig. Und er tut es, um uns zu korrigieren und auf den rechten Weg zu bringen. Es ist etwas, das uns demütigt, aber es ist Korrektur, es ist nicht Zerstörung. Das darf uns ein Trost sein. Psalm 39: Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf, denn du hast gehandelt. Psalm 39, Vers 10. So bereit hat der Beter Gottes Weg angenommen und noch berühmter und bekannter vielleicht die Worte Hiobs im ersten Kapitel. Nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen, nackt kehre ich dahin zurück. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Was immer Gott mit mir tut, es ist zu seiner Ehre. Wir dürfen es aus seiner Hand annehmen. Sanftmütig, dankbar erträgt das Kind so die Erziehung des Vaters. Gott erzieht uns voll Weisheit, voll Liebe. Und er weiß genau, was wir brauchen. Und er weiß genau, wie er uns erziehen kann. Und er wählt genau die passende Zeit. Noch einmal 1. Petrus 5, Vers 6. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit. Er weiß die Zeit. Er weiß auch die richtige Zeit. Und er wählt die passenden Mittel. Jeremia 30, Vers 11. Mit dir werde ich kein Ende machen, sondern dich mit rechtem Maß züchtigen und dich keineswegs ungestraft lassen. Und mit rechtem Maß, mit dem angemessenen Mittel, mit dem passenden Mittel werde ich dich erziehen. Und wenn wir nun unsere Sünde mit dem vergleichen, wie Gott uns züchtigt, da ist es eigentlich eher erstaunlich, wie leicht die Strafe ist. Eigentlich haben wir viel, viel mehr verdient. Das betet Esra in seinem Bußgebet in Kapitel 9, Vers 13. Nach allem, was wegen unserer bösen Taten und wegen unserer großen Schuld über uns gekommen ist, obwohl du, unser Gott, mehr geschont hast, als unsere Sünden es verdienten und du uns eine solche Rettung gewährt hast. Du hast uns viel mehr geschont, als wir es verdient haben. Oder Psalm 103, Vers 10, er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden nicht vergolten. Gott hat uns geschont. Ein Mann Gottes hat einmal gesagt, ich liebe die Rute meines himmlischen Vaters. Wie sanft sind die Schläge, die ich spüre, wie schwer die, die ich verdient hätte. Gott liebt dich. Und deshalb erzieht er dich mit Liebe. Lass uns das nie vergessen. Und als letztes, Gott hat auch ein Ziel dabei, Gott heiligt dich. Das ist ein großes Ziel. Gott heiligt dich. Manche sind sehr schnell geneigt zu sagen, ja, warum trifft mich das jetzt? Warum passiert gerade mir das in meinem Leben? Aber Gott hat ein Ziel mit dir. Gott hat ein Ziel mit uns. Er will uns vorbereiten für den Himmel, für die ewige Herrlichkeit bei ihm. Und er liebt dich so sehr, dass er uns diese nötigen Schmerzen zufügt. Er schmilzt dich sozusagen, im Bild gesprochen, im Schmelzofen, um dir sein Abbild einzuprägen. Immer wieder lesen wir in Gottes Wort von diesem Bild, dass er sein Volk läutert, dass er es reinigt, wie man Silber im Schmelzofen von Unreinigkeit befreit. Jeremia 48, Vers 10. Sieh, ich habe dich geläutert, doch nicht im Silberschmelzofen, ich habe dich geprüft im Schmelzofen des Elends. Ja, in diesem Leid, das du durchlebst, habe ich dich gereinigt, damit du geheiligt wirst. Oder Zacharia 13, Vers 9, läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Malachi 3, Vers 3, er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen. Und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber, sodass sie Männer werden, die dem Herrn Opfergaben in Gerechtigkeit darbringen. Gott möchte, dass wir durch diese Erziehung, die er uns gibt, in seiner Liebe, dass wir gereinigt werden, dass wir geheiligt werden, dass wir ihm ähnlicher werden, wie er heilig ist, um an seiner ewigen Freude teilhaben zu können. Hebräer 12, Vers 10, denn sie, die Väter, die irdischen Väter, züchtigen uns zwar für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, er aber zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Das ist das Ziel Gottes, dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Hebräer 12, Vers 10. Das ist die Absicht. Dazu möchte Gott uns erziehen, dass wir geheiligt werden, dass wir die Sünde absterben und ihm ähnlicher werden, dass wir nicht mehr so sehr aussehen wie Söhne Adams, sondern mehr aussehen wie Söhne Gottes, dass wir Christus ähnlicher werden. Und solange du das nicht siehst und deine Situation so betrachtest und diese Absicht, dieses Ziel Gottes mit dir verstehst, dann wirst du auch nicht nachvollziehen können, was Gott mit dir tut und keinen Nutzen davon haben. Bedenke, dass seine Absichten gut sind und versuche sie gut wie möglich mit dir zu ergründen. Denke darüber nach, wo es etwas in deinem Leben gibt, das eben nicht gottgemäß und sündig ist, wo Gott eben möchte, dass diese Schlacke aus deinem Leben rausgeschafft wird und du davon gereinigt wirst und geheiligt wirst und Christus ähnlicher wirst. Das ist es, was Gott mit dir vorhat, wenn er dich erzieht. Wie gut ist es für dich, wenn du diese innere Bereitschaft hast, dich vom Herrn heiligen zu lassen. Psalm 139, Vers 23, 24. Erforsche mich, Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Das ist die Bereitschaft, mit der wir die Erziehung Gottes angehen sollen. Dass wir uns von ihm durchleuchten und von ihm reinigen lassen, um geheiligt zu werden. Und so sollen wir all das, was Gott uns an uns tut, um uns zu erziehen, gerne aufnehmen, denn er möchte uns doch etwas zeigen. Horch, hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Micha 6, Vers 9. Gott meint es gut mit uns, er züchtigt, er erzieht uns aus Liebe und er hat ein Ziel mit uns, dass er uns heiligen möchte. Du darfst sicher wissen, sagt Gott der Vater, dass ich nicht ohne Ursache all das getan habe, was ich an ihm getan habe, spricht der Herr. Hesekiel 14, Vers 23. Was immer dir widerfährt, damit hat Gott auch eine klare Absicht. Es ist nicht einfach mal sowas ausprobiert, sondern Gott, der liebende Vater, versucht dich zu reinigen und zu heiligen. Und so sollte es uns wichtiger sein, dass wir durch Gottes Erziehung geheiligt werden, als dass sie von uns genommen wird. Dass wir diese Zuchtrute, wie es hier heißt, ertragen und gereinigt werden. Das sollte uns nicht verdrießen. Und das sollten wir auch nicht ablehnen, sondern wir sollten es, wie Paulus das uns beschrieben hat, auf uns nehmen und gerne aus Gottes Hand annehmen, bis Gott sein Werk mit uns vollbracht hat. Und dankbar dafür sein, dass wir in dieser Zeit diese vergleichbar leichten und sanften Strafen Gottes erfahren, diese Erziehungsmittel, die Gott bei uns gebraucht, aber damit vor dieser ewigen Verdammnis entrinnen. Und so werden wir Gott in alle Ewigkeit dafür loben, dass er uns in dieser Welt erzogen hat, Stück um Stück bereit gemacht hat, um die Ewigkeit bei ihm zu verbringen. Lasst uns den Herrn uns anvertrauen in dieser Zeit, Auch wenn uns manche dieser Schritte, die Gott mit uns vorhat, völlig verborgen sind. Wir sehen oft nur ein kleines Stück und wissen nicht genau, wo Gott uns hinführt. Und sollen es doch geduldig ertragen und ausharren. Und wie uns Hiob hier auch ein Vorbild gibt, Jakobus weist darauf hin, ihr habt von dem Ausharren Hiobs gehört. Und überlegt mal, was hat Hiob verbrochen, dass er so hart erzogen wurde von dem Herrn. Und wenn wir ehrlich sind, keiner von uns muss so etwas erfahren bisher. Aber Hiob hat es ertragen und Jakobus sagt, ihr habt von seinem Ausharren gehört und habt das Ende des Herrn gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Und Gott will gewöhnlich auch gar keine solch unangenehmen Mittel einsetzen, um dich zu erziehen. Lass uns sensibel sein und auf diesen ersten Wink achten, den Gott uns mitgibt, um seinen Willen zu erkennen. In seiner Vorsehung möchte er uns leiten durch seine väterlichen Blicke. Psalm 32, ich will dich lehren und unterweisen, den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten, mein Auge ist über dir. Sei nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott möchte uns mit sanften Hinweisen den guten Weg führen. Er hat uns ein Gewissen gegeben oder ja auch ein Empfinden dafür, als Kinder Gottes, dass wir sein Gesetz kennen und wissen, was gut und böse ist. Lasst uns dafür hüten, dass wir das abstumpfen lassen und uns nicht durch diese sanften Hinweise des Herrn leiten lassen. Und so werden viele unangenehme Schläge zurückgehalten. Und du wirst Frieden und Ruhe erfahren. Und so sind wir eben gehalten, uns mit viel Gebet und Schriftstudium durch Gottes Wort von ihm leiten zu lassen. Keine Gemeinschaft ist so eng, so liebevoll, so fruchtbringend wie diese liebevolle väterliche Erziehung in unserem Leben. Und nie ist uns Christus kostbarer in seiner Liebe, seine Liebe auch nie lieblicher als in seiner Erziehung. Und nirgends zeigt sich das Wesen Gottes in größerer Fülle. Psalm 119, Vers 75, ich habe erkannt, Herr, dass deine Gerichte Gerechtigkeit sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Was wir zuvor vielleicht theoretisch mal gelernt haben, weil wir es schon wissen, wird uns jetzt ganz praktisch beigebracht. Was wir zuvor nur unvollkommen verstanden haben, verstehen wir dann in größerer Tiefe. Aber eines dürfen wir wissen, Gott erzieht uns als seine Kinder. Wir sind Kinder Gottes. Er erzieht uns. Gott erzieht dich und mich. Wir dürfen wissen, Gott tut das nicht einfach so. Er tut das, weil er uns liebt. Und das ist ein Ausdruck seiner Liebe, dass er uns eben nicht einfach machen lässt und gewähren lässt. Und Gott hat ein Ziel. Er will uns heiligen und uns bereiten auf den Tag seiner Wiederkunft und auf eine ewige Herrlichkeit bei ihm. Was für eine wunderbare Segensverheißung. Was für ein wunderbarer Segen in diesen Worten. Möge der Herr uns dazu Gnade geben, dass wir uns dadurch ermutigen lassen, ihn, den lieben Vater, in unserem Leben wirken zu lassen, uns bereitwillig unter seine mächtige Hand demütigen und so auch seinen Segen in unserem Leben erfahren. Der Herr sei uns dazu gnädig. Amen.